SWR 2 Leben.
Island ist keine Insel. Island ist ein Gefühl. Das sagen jedenfalls die Gäste, die immer wieder kommen. Die jeden Cent für ihre nächsten Ferien zur Seite legen und sich die Zeit zwischen zwei Urlauben dadurch erträglich machen, dass sie im Internet Fotos von Wasserfällen mit anderen Island-Fans teilen. Drei dieser Süchtigen treffe ich in der Küche des Gästehauses von Julia. Julia selbst finde ich in der Waschküche. Sie legt gerade Handtücher zusammen und wird gleich die Gästezimmer putzen.
Ah, Arbeitsplatz.
Eigentlich gibt es Sachen, die ich lieber mache als putzen. Aber da das dazugehört und ich gerne möchte, dass sich meine Gäste wohlfühlen, mache ich das auch irgendwie gerne.
Julia lebt für ihre Gäste und mit ihren Gästen. Sie hat noch nicht mal ein eigenes Badezimmer, wohnt mit Freund Mike in einem Zimmer direkt über der Küche. Den ganzen Tag hat sie Menschen um sich. Privatsphäre null. Für mich wäre das nichts. Für die 45-Jährige ist das kleine Gästehaus mit den drei Gästezimmern die Erfüllung ihres ganz persönlichen Traums.
Weil ich Menschen liebe?
Menschen aus aller Welt. Drei Wellensittiche, die frei in der Küche rumfliegen und aus irgendeinem Grund nicht von den vier Katzen gefressen werden. 22 Hühner, die auch leben dürfen, wenn sie aus Altersgründen keine Eier mehr legen. Heile Welt. Anders als in der Schweiz, aus der Julia kommt, ist in Island genug Platz für alle.
Irgendwie hatte ich das Gefühl, die Schweiz ist dafür zu eng. Ich war hier im Urlaub und habe gedacht, wow, also wenn ich je weggehe von zu Hause, was ich nie machen werde, dann Island.
Und schon wenige Monate später kam sie wieder, um zu bleiben. Auf einer Insel, die ständig in Bewegung ist.
Weil sie halt eben noch so jung ist. Also sie ist immer noch am Entstehen, sie wächst immer noch, sie wird jedes Jahr größer durch die Vulkanausbrüche und die Geologie, die Kontinentalplatten, die sich verschieben. Und das ist das Spannende an dieser Insel. Man weiß nie, wann es den nächsten Bums gibt und die Insel sich wieder verändert.
Das, was sich sonst 3000 Kilometer unter dem Meeresspiegel abspielt, passiert hier eben oberirdisch, fast überirdisch und für jeden sichtbar. Die Erde lebt. Kontinente verschieben sich. Ständig will neues Magma irgendwo an die Oberfläche.
Seit ich hier lebe, habe ich 4 verschiedene Vulkanausbrüche erlebt.
Auch den, der im Jahr 2010 für zahlreiche Flugausfälle gesorgt hat. Aus dem Küchenfenster kann man ihn sehen. Den Eyjafjallajökull. Und die Isländer, die alle irgendwie Sohn heißen und die als große Kämpfer in die Fußball-EM-Geschichte eingegangen sind, wie sind die so?
Es sind Kämpfer. Sie haben diese Art, dieses Stehaufmännchen, diese Qualität. Wenn was passiert, dann sind die vielleicht am Boden, aber sie stehen auch sofort wieder auf und gehen weiter. Sie sind sich das gewohnt, das Überleben. Früher war das noch viel härter als jetzt in dieser Zivilisation heute. Und sie sind auch irgendwie ein bisschen so cool, gleichgültig, also richtige Probleme. Haut die nicht so schnell vom Sockel wie in Europa, wo wirklich für alles hat man Hilfe und hier muss man oft dann auf sich selbst gestellt sein. Und das macht die Isländer schon stark.
Heute allerdings ist alles ruhig. Die Sonne scheint. Also, welches Naturwunder soll ich mir zuerst anschauen?
Also, wenn du etwas Eindrückliches sehen möchtest, dann solltest du heute zum Gullfoss fahren. Der goldene Wasserfall. Und daneben ist dann gleich der Geysir, Strokkur. Es ist so wahnsinnig eindrücklich, wenn man davor steht, dann zuerst diese Blase und dann diese unheimliche Power von der Hitze der Erde, die so nah ist, die man irgendwie das Gefühl hat zu spüren.
Power. Erde spüren. Klingt super. Nur ich und die Natur.
Nein. Da das halt einfach wirklich zu dem Programm gehört in Island, bist du da ganz bestimmt nicht alleine.
Schon der Parkplatz ist rappelvoll. Halb Asien will genau heute den goldenen Wasserfall bewundern. Allein 2015, habe ich gelesen, kamen auf 330.000 Einwohner 1,3 Millionen Touristen. jährliche Zuwachsrate 30%. Dabei wäre es hier beinahe vorbei gewesen mit der Pracht. Hätte nicht eine Bauerstochter damit gedroht, sich in den Wasserfall zu stürzen, wäre hier vor vielen Jahren ein Wasserkraftwerk gebaut worden. Die Tourismusindustrie sollte der Bauerstochter ein Denkmal setzen. Ich fahre 10 Kilometer weiter zum Geysir Strohkur, der im 5-Minuten-Abstand 20 Meter hohe Heißwasserfontänen in die Luft spuckt. Wow, schreien die Touristen. Wobei wow eigentlich noch stark untertrieben ist. Island ist gigantisch toll. Und weit und breit sehe ich nichts Hässliches.
Noch nicht. Kommt aber auch der wunderschöne Urriðafoss. Ganz nah von hier, 10 Kilometer, wird auch verschwinden. Da ist das erste Kraftwerk jetzt geplant und wird gebaut. Und da sollen dann noch mehrere den ganzen Fluss runter gebaut werden, was nicht so toll ist.
Und umstritten. Julia zeigt mir ein Video des isländischen Schriftstellers und Umweltaktivisten Andri Snær Magnason. Ich lerne, die Isländer leben von der Fischerei, vom Tourismus und von der Schwerindustrie. Schwerindustrie? Ja, denn außer Naturwundern gibt's hier noch etwas im Überfluss. Energie. Gewonnen aus Geothermie und Wasserkraft. Und weil die sich so schlecht exportieren lässt, kommen die ausländischen Kunden einfach hierher. Betreiben zum Beispiel Aluminiumschmelzen. Die Rohstoffe kommen per Schiff und werden hier zu Aluminium verarbeitet, das auf anderen Frachtern wieder abtransportiert wird, erzählt Julia. Zur Stromerzeugung werden im Hochland Stauseen angelegt und Wasserkraftwerke gebaut.
Oh, wirklich?
Ein wunderschöner Wasserfall, weg. Der nächste, auch. Und noch einer.
Oh nein, das ist ja schade.
Warum hat sich da keine Bauerstochter hingestellt? Weil da keine Bauerstochter wohnt. Unspoiled Nature heißt, da kommen keine Menschen hin. Das umstrittenste Projekt, Karanjuka im östlichen Hochland. Hier wurde ein ganzes Tal geflutet und mit einem Staudamm versehen. Bauzeit 6 Jahre. Kosten 1 Milliarde Euro. Stromgewinnung 690 Megawatt. Die Sängerin Björk hatte vergeblich dagegen angesungen. Und wofür das Ganze? Für Bierdosen.
In the USA, about 1 million tons of aluminum cans are thrown away unrecycled annually.
Sagt Andri im Video. Ob es wohl möglich ist, ihn persönlich zu treffen? Er ist prominent. Ist im Frühjahr sogar zur Präsidentschaftswahl angetreten.
My name is Caroline and I'm a journalist from Germany. Ja, fein.
Klar. Andri steht wie alle Isländer im Telefonbuch. Heute passt schlecht, aber schon morgen kann ich gern auf einen Kaffee vorbeikommen. Auch das ist Island.
Bye.
In der Nacht? Ein Erdbeben. Stärke 3,8. Wir Gäste sind beunruhigt. Julia kocht Marmelade. Nach dem Mondkalender ist heute ein idealer Tag dafür.
Mango-Apfel, Rhabarber-Himbeer, Orange-Erdbeer, Erdbeer-Zitrone, Banane-Amarula und Birne-Vanille.
Und was ist mit dem Erdbeben?
Das ist gar nicht so weit weg von hier. In einem Geothermalgebiet, wo sie ein Geokraftwerk gebaut haben. Und höchstwahrscheinlich haben die da wieder Wasser zurück in die Erde gepumpt. Und das ergibt dann Erdbeben.
Alltag.
Mehr oder weniger, ja.
Auf meinem Weg nach Reykjavik, unterwegs zu Andri, komme ich direkt am Kraftwerk vorbei.
This is Hellisheiði, the geothermal power plant, and here we are producing hot water and electricity for the city.
Ich bekomme eine Exklusivführung.
This is the newest and the largest power plant in Iceland. And this is actually currently the largest geothermal power plant.
Der BMW unter den Kraftwerken.
So this is kind of the BMW of all geothermal power plants. It got all the newest equipment and the best production and designs.
Ermöglicht eine unglaubliche Energieverschwendung.
In Iceland we keep lights on in every room all year round.
Immer überall das Licht an, die Wohnungen mollig warm, dreimal täglich duschen, kein Problem. Sogar Fußgängerzonen werden unterirdisch beheizt, um sie schneefrei zu halten. Allerdings, lerne ich, ist die Energiegewinnung hier nicht ganz ohne Risiko. Erdbeben vom Band erinnern die Besucher der Multimedia-Ausstellung. Die Energie hier kommt nicht einfach so aus der Erde. Sie kommt aus einem aktiven Vulkan.
Hier in diesem Bohrloch, einem von vielen, die vom Berg genutzt werden, beginnt der Energiegewinnungsprozess. Bis zu 3000 Meter tief sind diese Bohrlöcher, aus welchen eine Mischung aus etwa 300 Grad heißem Dampf und Wasser aufsteigt, welche enorme Energie enthält.
Ob der Vulkan das so toll findet, dass man an ihm rummanipuliert? Julia und die anderen Anwohner vermuten ja, dass er sich mit jedem neuen Beben dafür rächt, wenn das abgekühlte Wasser aus dem Kraftwerk wieder zurück in die Erde gepumpt wird, damit es sich dort wieder aufheizt.
Dieser Kreislauf unterstützt das Erhalten der Energiequelle und somit eine umweltbewusste, nachhaltige Energiegewinnung.
Eine halbe Stunde später empfängt mich der Präsidentschaftskandidat, Schriftsteller und Umweltaktivist Andri in seinem stylischen Büro in einer alten Kohlefabrik am grünen Stadtrand von Reykjavik. Vulkane anzapfen und kleinere Flüsse aufstauen, damit die Isländer es schön warm haben, sei okay, sagt er. Weitere Mammutkraftwerke nur für Aluschmelzen müsse man verhindern. Andris Landkarte zeigt seine Pläne von einem Nationalpark, der fast das ganze Hochland umfasst.
So I would say that this map is almost the whole national park that we dream of.
13.500 Menschen haben die Petition bereits unterschrieben. 14% der Isländer haben Andri gewählt. Die anderen sind unentschlossen. Sie fürchten, ohne Schwerindustrie wieder in armseligen Torfhütten wohnen zu müssen. Völliger Quatsch, sagt Andri. 12.000 Isländer fangen 2 Millionen Tonnen Fisch im Jahr. Nahrung für 20 Millionen Menschen. Island sei nicht arm. Island sei reich.
If Iceland was a city in Europe, if we were a city of 350,000 people.
Island hat viel zu bieten. Enorme Mengen an Energie, Industrie, Trinkwasser und Touristen, die jede Menge Geld ins Land bringen.
Germany and France together.
Warum, will ich wissen, macht man dann nicht mehr von den tollen Wasserfällen zu Touristen-Hotspots?
So we would be the greatest water provider.
Weil man nicht daran glaubt, dass der Boom anhält, sagt Andri. Denn die Isländer sind daran gewöhnt, Boom-Situationen zu erleben, die dann plötzlich und unerwartet enden.
Icelanders are used to gold rush situations. I would say that the first would have started in World War II.
Die amerikanische Besetzung während des Zweiten Weltkriegs brachte den ersten Aufschwung. Dann der Heringboom, der Fischboom, der Internetboom und der Börsenboom. Und nach jedem Boom folgte ein Crash.
It's almost like it's grown into our DNA that it's probably a boom. They will probably all stop coming after 2 years.
Warum sollte es mit dem Touristenboom anders sein? In Island passieren immer Dinge, mit denen niemand rechnet. So wie im Fußball.
We're always having crazy things. Suddenly the football team that has never been good at anything, suddenly they get world attention. So that's another boom. Of course we hope it will last.
Aber warum sollten die Touristen wegbleiben? Naja, sagt Andri, wenn die Natur wegen der Stauseen und Kraftwerke immer mehr verschwindet, kommen die Touristen, die ja gerade die unberührte Natur suchen, irgendwann nicht mehr. Auf seiner Landkarte zeigt er mir den Karanjuka im Nordosten. Das Kraftwerk, den See und die Staumauer. Andri erzählt mir, wie er mit einer Gruppe durch diese beeindruckende Landschaft gelaufen ist, die es jetzt nicht mehr gibt.
They had a series of waterfalls there, where a huge river was dropping 600 meters. So a river dropping 600 meters is...
Früher waren dort Wasserfälle von insgesamt 600 Meter Höhe. Dagegen ist der Gullfoss mit seinen 30 Metern gar nichts.
The best thing about Iceland was that you could still discover things in 2000.
Unberührte Natur, in die sich kaum ein Tourist verirrte.
And you would stumble upon a waterfall that you had never heard of.
Aber für die Politiker bedeutet das keine Besucher, kein ökonomischer Wert.
you know, oh my God, what is this? And it would not even have a.
Ich will mir jetzt selbst ein Bild machen, wie es heute dort aussieht.
From here you just point your car to the east and you drive for 8 hours.
Andres Wegbeschreibung.
Then you will come to a big lake.
8 Stunden geradeaus und dann links.
You take a left turn.
Das ist ein Land.
And then you will see the dam.
Ich brauche mit dem Auto nicht 8 Stunden, sondern 3 Tage. Ich fahre vorbei an Kratern, über schneebedeckte Pässe, durch Lavawüsten. Reiten, reiten durchs einsame Hochland. Genau so komme ich mir vor. Nachdem ich, wie von André beschrieben, nach 600 Kilometern einmal abgebogen bin, fahre ich noch 60 Kilometer schnurstracks geradeaus. Auf der besten Straße Islands. Da, wo die Leute wohnen, haben die Gravel Roads tiefe Schlaglöcher. Hier ist die Straße picobello in Schuss. Aber außer mir fährt auch niemand darauf. Dann liegt der Schandfleck endlich vor mir. Tatsächlich nicht ein Damm, sondern 3 Dämme. Und eigentlich überhaupt kein Schandfleck. Ein riesiger, wunderschöner Stausee. Das Überlaufwasser stürzt als atemberaubend schöner, künstlicher Wasserfall in eine spektakuläre Schlucht. In der Gischt erscheint ein Regenbogen. Menschen sehe ich keine. 25 Kilometer weiter, in der Cafeteria der Hütte Laugafell, treffe ich den Besitzer, dessen Namen ich beim besten Willen nicht aussprechen kann.
My name is Páll Guðmundur Ásgeirsson, but I'm called Palli.
Palli erinnert sich noch gut an die Zeit vor dem Damm.
Yeah, I came here before the dam. There was a gravel road here.
Für sein Geschäft mit den Zimmern und den Hotpots ist die neue Asphaltstraße jedenfalls ein Segen.
Drive from the next town, Eyjastaðir, in 1 to 1.5 hour.
Außerdem bekommt er seinen Strom geschenkt. Er darf die große Leitung anzapfen, die sowieso da ist.
It has both bad and good effects.
Das Staudammprojekt habe Vor- und Nachteile. Auch dieses Haus wurde mit Geld vom Damm bezahlt. Dafür sei unter uns jetzt ein 74 Kilometer langer Tunnel mit einem Durchmesser von 7,5 Metern, sagt Palli. Durch ihn wird das Wasser aus dem Stausee ins Tal zum Kraftwerk geleitet.
Not under it, but here nearby. There's a 74 kilometers long tunnel system here near us. So this is the largest building in Iceland.
Und die Besucher finden es toll.
They seem to like it because this is a renewable energy. It's good to have electricity from power plant like this instead.
Besser als Atomkraftwerke. Ja. Ich habe genug gesehen und mache mich wieder auf den Weg. 100 Kilometer weiter und 2,5 Stunden später an der Ostküste. An einer Tankstelle frage ich nach dem Weg zur Alcoa-Schmelze.
It's 5 minutes here from.
Okay, I just
go this way here.
And
you can't miss it.
So it's not.
I promise.
Tatsächlich nicht zu übersehen und richtig hässlich. Die größte der 3 Aluminiumschmelzen im Land. Eine ganze Hafenanlage mit riesigen Lastkränen, der Zugang zu den Produktionshallen durch einen meterhohen Drahtzaun versperrt. Ein Hochhaus aus Beton für die Verwaltung.
Though it is the most abundant metal in the Earth's crust, aluminum does not occur naturally as a metal. But ingenuity and a low-cost, high-volume aluminum smelting process.
Mein Interview wird kurzfristig abgesagt. Stattdessen darf ich mir einen Werbefilm ansehen. Und die Antworten auf meine Fragen gibt's nur schriftlich. 500 Angestellte produzieren hier 344.000 Tonnen Aluminium. Das brauche 5.000 Gigawattstunden pro Jahr. Ausgerechnet die Frage nach den Emissionen bleibt unbeantwortet. Aber das kann ja jeder im Internet nachlesen. Die graue Wolke, die da über den Fjord zieht, enthält Fluoride, Schwefeldioxid, Staub und polyzyklisch aromatische Kohlenwasserstoffe. Ich besichtige noch schnell die alte Hütte auf der anderen Straßenseite, die durch Gelder der Alcoa-Stiftung so schön restauriert werden konnte, und freue mich, bald wieder in die ungetrübte Welt von Julias Gästehaus eintauchen zu dürfen. Fahrzeit über die Ostroute? 11 Stunden. In meiner Abwesenheit sind 2 Dinge passiert. Der Vulkan Katla, noch gefährlicher und größer als der Eyjafjallajökull, droht auszubrechen. Und zweitens, Julia hat ihre Freunde im Westen der Insel besucht.
Die sind in meinem Alter, die haben Mutterkuhhaltung und verkaufen das Fleisch direkt an den Kunden und leben da am Fjord, am Qualfjord, gegenüber von einer Alufabrik. Die leiden oder werden unter der Fluorbelastung leiden. Also die haben schon erhöhte Werte in der Milch und im Fleisch. Die haben das ja auch testen lassen und haben einen Umweltverein gegründet und versuchen da jetzt gegen diese Umweltbestimmungen auch von diesem Aluwerk zu protestieren und dafür zu kämpfen, dass die verbessert werden. Also dass der Abfall nicht quasi ungefiltert rausgeht.
Zur Petition gegen die Zerstörung des Hochlands, die auch ich natürlich längst unterschrieben habe, kommt also die Forderung nach einer strengeren Kontrolle für die bereits existierenden Aluwerke. Die findet allerdings weit weniger Gehör. Warum? Weil nämlich Fluor und Schwefeldioxid nicht nur in Aluschmelzen, sondern auch bei Vulkanausbrüchen freigesetzt wird. Als der Badabunga im Jahr 2014 ausbrach, hat er laut NASA doppelt so viel Schwefeldioxid in die Atmosphäre geblasen wie die gesamte Industrie Europas in einem Jahr. Aber wenn ein Teil der Insel unter Vulkanemissionen leidet, ist das noch lange kein Freibrief für die Schwerindustrie auf der entgegengesetzten Inselseite, sagt Julia. Und? Bei allen Zweifeln. Island ist und bleibt ihr Traumland.
Also es überwiegt definitiv das Schöne. Und für das andere müssen wir halt kämpfen.